Herzlich willkommen bei Skobel, meine Damen und Herren. Heute mit Musik und unserer ersten Ausgabe der musikalischen Gespräche, in der wir immer mal wieder der Frage auf den Grund gehen wollen, was Musik eigentlich ausmacht, vor allen Dingen, was die Qualität von Musik ausmacht, woran man sie erkennen kann. Und heute soll es darum gehen, unter anderem, was macht denn eigentlich einen guten Popsong aus? Und bevor wir dazu kommen, will ich Ihnen die Studioband kurz vorstellen, die in dieser Formation noch nie gespielt hat. Und ich bin stolz, Sie alle hier zu haben, mit Ihnen zusammen zu sprechen gleich und vor allen Dingen Ihre Musik zu hören. Und hier sind sie, Frank Chastenier, Piano, einer von Deutschlands besten, wenn nicht überhaupt der beste deutsche Jazzpianist. Helmut Krumminger, Gitarre seit 1999 bei BAP, ebenso wie Werner Kopal, Bass seit 1996 bei Bass. Rani Kria, gerade zurückgekommen aus Los Angeles, da hat er gerade mit Prince gespielt. Er hat unter anderem mit Sting das Sacred Love Album eingespielt, war mit Sting auf Tournee. Manfred Schof, Trompete, maßgeblich an der Entwicklung des Free Jazz in Europa beteiligt, hat mit fast allen Jazzgrößen gespielt. Wer es nicht glaubt, er kann zu fast jedem eine Geschichte erzählen. War außerdem lange Professor für Trompete und Jazzgeschichte an der Kölner Musikhochschule. Und dann natürlich der Mann, der mit BAP eine deutsche Band zur erfolgreichsten Band der 80er Jahre gemacht hat, bis heute, noch lange danach. Übrigens auch ein hervorragender Maler. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken.
Hallo.
Hallo. Wie fing das an mit der Musik?
Ja, ganz einfach. Erstmal war keine Musik da, jedenfalls keine, die interessierte, die einen wirklich packte. Ich war zu der Zeit in den 60er Jahren in einem katholischen Internat in der Eifel, in Rheinbach.
Da gab es nur Kirchenmusik.
Es gab Kirchenmusik, es gab Pfadfindermusik, es gab Schlager, das interessierte gar nicht. Was so halbwegs interessant war, war Dixieland, das hörten die Großen schon mal. Und dann kam einer aus den Ferien zurück, der war mit seinen Eltern in London und brachte so Fanzines von diesen Beatgruppen mit und hatte auch zwei, drei Singles dabei und das hörten wir dann. Und dann fiel so der Groschen, Moment mal, die Jungs machen das alles selbst, die schreiben die Songs, die haben da drei Gitarren und einer hat Trommeln und das machen die alles selbst, ohne dass da irgendwie ein Schlager-Tanzorchester oder was dahinter ist. Und dann die Frisuren. Und man spürte instinktiv, hey, das ist uns, das ist gut. Und ich habe da noch zur gleichen Zeit, also im gleichen Alter, wo man normalerweise im Wald Indianer spielte oder Musketiere oder weiß der Teufel was, auch schon Beatles gespielt. Allerdings dann eigentlich Playback, aufgelegt und so getan, als wenn wir die Beatles wären.
Und das habt ihr euch selber beigebracht? Das heißt, ihr habt selber Gitarre gelernt? Und
ja, wir hatten einen in der Band, der spielte Klavier, der hatte Klavierunterricht mal. Das war aber der einzige mit einer Ausbildung. Ansonsten konnten die beiden die akustische Gitarren, also mit Darmsaiten bedienten, die konnten diese CFG7, diese drei Pfadfindergriffe und das war's. Einer hat ein Banjo und wir haben zwei alte Trommeln auf dem Dachboden gefunden und dann rausgekriegt, wenn man da bei diesen Marschtrommeln unten die Ketten wegnimmt, dann klingt eine wie ein Tom und die andere wie ein Snare und da musste man draufhauen.
Ja, warum habt ihr das gemacht? Also kam das besser bei den Mädchen an? War das eine Freizeitbeschäftigung? Darum ging's nicht.
Das war erstmal nur Spielen. Das war wie Indianer spielen, bloß es war ein neues Spiel. Und es war vor allen Dingen, ich glaube, wir haben instinktiv gespürt, dass das unser Ding war. Dass das auch die Musik unserer Generation war. Wir haben da keine theoretischen Überlegungen angestellt. Also Elvis, was wir von vorher irgendwie mitgekriegt hatten, das fand auf dem Kirmes eigentlich so statt, das waren die Schläger, die standen auf Elvis, also den Jungs, die hinten mit weißer Farbe oder mit Nieten auf den Lederjacken draufstehen hatten, Elvis, den ging man am besten mal aus dem Weg, weil sonst gab es was aufs Maul. Und Beatles, plötzlich merkte man, Beatles, Searchers, Kings, das war alles, das kam alles in einem Schub, das merkte man, das war eine andere Baustelle, obwohl die ja natürlich auch alle von dieser Elvis, Gene Vincent, Chuck Berry Generation gelernt hatten.
Ja. Aber du hast trotzdem, also obwohl dir das Spaß gemacht hat, dich entschieden, du studierst Malerei, das hast du ja dann gemacht, und nichts mit Musik.
Ja, da sind auch ein paar Jahre zwischen. Also ich rede jetzt gerade von 64.
Ganz am Anfang.
Das war 64, als das losging, als ich mit der ersten Band versucht habe, irgendwas zu machen. Und dann liegen da nochmal 5, 6 Jahre dazwischen, wo wir wirklich sehr viel gespielt haben, wo wir auch besser wurden, aber trotzdem hätte ich 1970, als dann anstand, was studiert der Junge denn, keine Aufnahmeprüfung auf einer Musikhochschule geschafft, weil ich ja kein Instrument von der Pike auf gelernt hatte. Ich konnte keine Noten, gar nichts, kann immer noch keine Noten. Ich konnte ein paar Rock'n'Roll-Akkorde und das war's. Und muss bei einer Aufnahmeprüfung auf einer Musikhochschule mit Fliegenschiss jedes Ding vom Blatt spielen können, das konnte ich nicht.
Und war das dann weg in der Zeit, wo du Malerei studiert hast?
Ja, ich habe dann wirklich beschlossen, so jetzt mache ich mal was konsequent. Ich habe da meine alten Platten weitergehört, auf einem alten Dual-Mono-Plattenspieler. Also von den Beatles immer nur die Hälfte mitgekriegt, weil die andere Hälfte war ja auf dem anderen Lautsprecher gekommen. und habe Examen gemacht. Und nach dem Examen ging das dann erst los, dass wir uns wieder getroffen haben mit Leuten, die halt auch in den 60ern in Bands gespielt hatten. Mhm. Und das war ganz normal. Du kommst auf einer Fete an, da steht eine Gitarre rum, da stehen ein paar Bongos, da steht ein Klavier. Dann spielt man was und irgendwann kommt dann der Wunsch, ey, lass uns doch mal einmal in der Woche regelmäßig treffen und das öfters betreiben. Das waren die Anfänge von Wagner.
Wir hören jetzt gleich Money, That's What I Want. Warum?
Na, das war das erste Lied, das ich jemals mit einer Band gespielt habe. Mit dieser Band, die im Konvikt St. Albert in Rheinbach sich dann auch Convicts nannte. Und das war natürlich subversiv, weil die Patras wussten nicht, dass Convicts Strafgefangener heißt. Und wir haben dann als allererstes Stück haben wir Money gespielt. Der Mann am Klavier fing das Ding an und dann habe ich mit den Trommeln reingehalten und gebrüllt. Und von den zwei Gitarren mit Darmsaiten hast du nichts mehr gehört, von dem Banjo
auch
nicht.
Wie lange hast du das nicht mehr gespielt? Also ihr habt es jetzt natürlich geprobt
das,
für uns.
Ich habe das seit dieser Band, seit 64, 65, ich glaube in der ersten Band, in der wir dann elektronische Instrumente, also elektronisch verstärkte Instrumente hatten, haben wir die Nummer schon nicht mehr gespielt. Also seit 64, 65 nicht mehr gespielt.
Okay, ich sag noch mal ein paar Texte zum Song. Also, stammt aus dem Jahre 1959. Fehl E7, A7, B7 Akkorde. Im Original geschrieben von Janie Bradford und Barry Gordy Jr. Das ist deshalb interessant, weil dieser Barry Gordy nicht nur Produzent war, sondern er ist derjenige gewesen, der das berühmte Motown-Label gegründet hat und dann auch die ganzen Leute entdeckt hat, wie Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, Stevie Wonder, Commodores, Jackson 5. Und Jane Bradford war Rezeptionistin. Sie hat also immer vorne gearbeitet und gesehen, wenn die ganzen Leute reinkamen, ein Großteil von den jungen Leuten auch wieder rauskam, was sie sehr betrübt hat, weil sie hat sie nie mehr wiedergesehen, obwohl es teilweise wirklich hervorragende Musiker war. Und deshalb hat sie den Heroes and Legends Award gegründet. Den gibt's bis heute. Das ist ein Stipendium für junge, begabte Musiker. Der erste Motown-Hit überhaupt war dieser Song Money, That's What I Want, 1960, Platz 2 der US-Charts. Viel gecovert von allen möglichen Bands, Led Zeppelin, The Doors, auch den Rolling Stones, Pearl Jam und vielen anderen. Und wir hören es jetzt mit der Studioband. The best in life are free, but you can keep them for the birds and bees. Now give me money. That's what I want, yeah. That's what I want. Your loving gives me a thrill, but your loving don't pay my bills. Now give me money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want, yeah. That's what I want. Money don't get everything, it's true. Money don't get can use that, give me money. That's what I want. That's what I want. Oh, yeah. That's what I want. You can keep them for the birds and bees. Now give me money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Yeah. That's what I want. Money, That's What I Want aus dem Jahre 1959 und obwohl man es gar nicht glaubt, es war tatsächlich der erste Motown-Hit, obwohl es für mich eigentlich ziemlich nach Rock'n'Roll geklungen hat. Manfred, ist das falsch? War das Rock'n'Roll?
Das war ganz sicher Rock'n'Roll, aber es war auch Blues. Es war ja die zwölftaktige Bluesform, die noch heute besteht und die noch heute im Jazz und im Rock'n'Roll und auch in der Rockmusik verwendet wird. Es ist die ursprünglichste Spielform, die die gesamte Unterhaltungsmusik eigentlich hat. Diese zwölf Takte, ganz einfach, Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika. Das war es eigentlich. Und das ist eigentlich ein sehr einfaches Stück. Aber es hat natürlich dadurch gewirkt, dass die Beatles dieses Stück gesungen haben. Und deswegen ist es auch zu diesem Erfolg gelangt. Weil die haben mit ihrer Frische und mit ihrer Spontanität dieses Stück zu diesem, würde ich sagen, zu dieser Ausstrahlung gebracht.
Was ist dann die Qualität? Also es hat euch ja offensichtlich Spaß gemacht zu spielen, das hat man gemerkt.
Es war ja vor den Beatles schon Hit. Die Beatles haben ja auch gecovert, was wir ja damals gar nicht wussten. Wir haben zunächst mal nur gehört, die Jungs machen alles selbst. Und haben uns nicht um diese Klammern gekümmert, die dahinter standen. Da stand dann Barry hinter oder Hooker oder irgend sowas, war egal. Es galt, die Beatles machen alles selbst, aber sie haben dieses Stück, was ja schon ein Riesenhit in den USA war, dann auch gecovert, haben es allerdings zu einer absoluten Perfektion gebracht, das muss man schon sagen. Also mit dieser Frische, mit der es auf diesem Beatles-Album drauf war, hat es uns ja direkt mitgenommen. Und man hat auch irgendwie gespürt, dass es authentisch ist. Das heißt ja nicht PC, gar nichts. Da war ja nichts irgendwie was schön, nett und friedlich. Da wollte jemand Geld. Der wollte nicht irgendeinen Scheißspruch oder irgendwas vorgebracht. Der wollte Geld. Erzähl mir nichts. Gib mir Geld. Ende.
Ja. Frank, wie fing das denn bei dir an mit der Musik?
Oh, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Bei mir war der Auslöser eigentlich, dass ich in den 70er Jahren groß geworden bin, wo so diese Heimorgelphase war, wo jeder zu Hause, in den 20er Jahren hatte man ein Klavier zu Hause, in den 70er Jahren hatte man die Heimorgel zu Hause. Und ich habe einfach irgendwann...
Mit Rhythmusteil?
Die erste noch ohne, glaube ich, und die zweite mit Rhythmusteil. Und ich habe dann irgendwann einfach angefangen, wenn die anderen Kinder zum Fußballspielen gegangen sind, habe ich Papas Platten, ich sag mal, gehobene Tanzmusik, klassische Musik aufgelegt und habe einfach versucht, mit der Orgel die Töne zu treffen, die da aus dem Lautsprecher kommen. Und so habe ich angefangen, Musik erstmal nachzuspielen. Und dazu kommt auch noch, dass ich zwei Großonkels hatte, die Musiker waren und die immer alle 14 Tage so Hausmusik gemacht haben. Was daran besonders war, war eigentlich dadurch, dass die eigentlich relativ häufig das gleiche Repertoire gespielt haben, war man so 14-tägig so vorbereitet und wusste genau, die spielen das Stück. Und ich habe dann immer schon gewartet auf die Stellen, die ich von vor zwei Wochen kannte und habe gesagt, jetzt gleich kommt eine ganz tolle Stelle. Und ich wusste genau, ich kriege wieder eine Gänsehaut, wenn diese Stelle kommt. Und das hat sich eigentlich bei mir so durchgezogen, dass ich immer noch so das Gefühl habe, Musik muss mich berühren. Und dann fängt man irgendwas damit an und dann kann man auch die Menschen berühren, wenn man die Musik so ausdrücken kann.
Das war ja Schlager, beziehungsweise westliche, also englische oder amerikanische Popmusik. Wie war das bei dir, Rani?
Also ich muss sagen, ich bin hier absolut, die Musik für mich, also Beatles und sowas, das kannte ich überhaupt nicht. Also man hat irgendwie manche Hits, wenn man im Radio, irgendwann mal kam die auch nach Marokko, weil ich komme ja aus Marokko, speziell aus Essaouira, die kleine Stadt am Hafen. Bei uns, man kennt die traditionelle Musik, die ist einfach, da eigentlich als erster Grund war sie zum Heilen. Das ist ein Heilprozess. Ne? Wenn man die Marokkaner direkt fragen würde, die würden das nicht, die würden nicht Ja sagen, weil das einfach selbstverständlich ist. Die wissen nicht, was Trance ist. Ich, in Essaouira, meiner Geburtsstadt, da ist noch eine Art Musik von den letzten, sag ich mal, Trance-Kulturen, die noch existieren.
Wie läuft das ab dann?
Die entscheidendste Rolle bei der Musik spielt eine Frau. Das ist die Heilende, das ist die Therapeutin. Dann gehört natürlich dazu eine Band. Und Band ist eine ganz einfache Form. Da ist ein Bassinstrument, heißt Gumbri. Und dann Kastagnettenspieler. Und dann wird eine Zeremonie vorbereitet. Die eine Person wird natürlich anonym bleiben, die kranke Person. Das ist genaue Musik übrigens.
Also keiner weiß genau, wer
ja,
die kranke Person ist.
Da wird eine Nacht, Transnacht organisiert. Da wird gespielt. Da gibt es drei Teile. Der erste Teil jammt man, sag ich mal. Aber nicht im Sinne von jetzt hier jammen, sondern die Stücke sind bekannt seit Jahrhunderten. Dann gibt es eine Pause und dann gibt es einen anderen Teil. Und dann im dritten Teil, da geht es in den Trance-Stücken. Und man fühlt sich dann angesprochen, je nachdem. Und dann steht man auf und tanzt man. Und das ist die Tradition. Von da aus bin ich groß geworden. Natürlich gab es auch andere Arten Musik von anderen Ecken in Marokko. Und dann kommt natürlich der Einfluss. Wir haben einen riesen Einfluss dadurch, dass wir geografisch dann im nordafrikanischen Raum und ganz westlich, wir haben Mittelmeer, das Tor zu Europa. Und dann haben wir natürlich auch den großen afrikanischen Einfluss auch. Wir kennen den Blues, also wahrscheinlich viel länger als
Amerika.
Genau.
Ihr seid ja näher an Mali, oder?
Ja, und genauer Musik, worüber ich gerade gesprochen habe, ist eigentlich eine pentatonische Musik, ne Frank, das kennst du auch. Und das ist eigentlich so eher so eine bluesige Musik. Und so kenne ich die Musik erstmal. Aber dann, dadurch, dass Marokko natürlich ein Land, der ganz offen ist für andere Kulturen, können wir ja gar nicht anders. Wir sind ein Mischmasch, das ist der arabische Einfluss, orientalisch meine ich, und dann gibt es einen andalusischen Einfluss und dann das afrikanische. Wir sind offen für alle, so war ich auch. Wir waren offen für alle Arten Musik und selbst der Pop.
Aber das Tolle ist, was du gerade sagst, das Interessante daran ist, Manfred hat eben gesagt, diese Bluesform, die ist einfach da gewesen. Du kanntest sie, wir kennen sie alle. Wir kommen von ganz unterschiedlichen Musikrichtungen, Manfred und ich. Wir kommen vom Jazz, das sind Rock'n'Roller, er kommt aus Marokko. Man kann sich trotzdem, obwohl wir uns kennen, haben wir noch nie so zusammengespielt, man kann sich hinsetzen, man kann sich verständigen ohne Worte und so ein Stück gemeinsam spielen. Und das finde ich einfach, das ist kultur- und raumübergreifend einfach das Schönste, die schönste Art eigentlich der friedlichen Kommunikation miteinander.
Absolut, die Musik hat so ein Ding immer an sich, da versuche ich immer, das bewundert mich immer, weil wenn man, sobald man Musik macht, ist egal, wo man herkommt.
Ne, dann hat man keine schlechten Gedanken.
Absolut nicht. Man sucht automatisch die gemeinsamen Punkte. Man ist interessiert wirklich, wie komme ich jetzt ganz schnell in einen schnellen, so schnell wie es geht, so klar mit den anderen Musikern, dass wir zusammenspielen. Und wir sind, also man sucht nicht die Differenzen, man sucht die gemeinsamen Punkte. Ja. Und Musik unterrichtet dem einen das. Man lernt das von der Musik.
Liegt natürlich auch daran, dass die gemeinsamen Wurzeln, die wir schon haben, irgendwo in der Nähe des Blues angesiedelt sind. Da hat man eine Grundlage, von der aus kann man gehen. Wenn wir jetzt alle aus den verschiedensten Ethnien kämen, der eine kommt aus Indochina, der andere kommt aus Alaska und ist nie woanders gewesen, dann hätten wir es schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, gut, in der heutigen Zeit, wo die Musik aus allen Radios kommt, die irgendwie auf dem Blues basiert, ist das natürlich vorhanden. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre nicht gewesen, dann hätten wir es schwieriger.
Aber korrigiert mich mal, also Blues ist ja einerseits natürlich ein bestimmter Rhythmus, andererseits aber auch eine Harmoniefolge. Ja. Und die Harmoniefolge gibt es ja schon also auf primitive Art und Weise in der klassischen Musik, nur dann viel elaborierter und mit zig Harmoniewechseln drin. Warum hat sich dieses Schema so durchgesetzt? Also sowohl der Rhythmus als auch dieses harmonische Schema.
Es gab ja zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts und auch Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja schon die ersten Formen des Blues. Wenn man die alten Bluessänger hört, die Ragtime-Spieler, die Klavierspieler, die haben damals zum Teil viertaktigen Blues gespielt. Mhm. Viertaktig, sechstaktig, achttaktig. Und das hing damit zusammen, dass sie bestimmte Texte hatten und die waren dann zu Ende, also war die Blues-Strophe zu Ende sozusagen. Und das war die einfachste Form und insofern natürlich greift die zurück auf diese Zeit, die du eben gerade angesprochen hast. Das heißt, die altertümliche, die zeitgenössische, aber was ja natürlich da nicht drin war, das ist die Soul, die Seele, die dort drin, die Blue Note, die als erstes auftauchte und plötzlich einen Aspekt, eine Klangfarbe in die Musik gebracht hat, die es vorher nicht gegeben hat. Und das ist auch bis heute das Phänomenale an dieser Musik.
Könnt ihr das beschreiben genauer, was das ist?
Das ist das Gefühl, was der Frank gerade geschildert hat. Dieses Gefühl von, ich berühre mich. Ich berühre andere, ich kann das, und wenn das so ist als Interpret, kann ich das ausdrücken. Das heißt, ich kann das zeigen durch meine Musik beim Publikum und das Publikum begreift meine Gefühle. Und das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man vor einem Publikum spielt, dass die Menschen das empfinden. Und das ist ein ganz spezifisches Empfinden, das ist ein tiefes Gefühl, was einem Wohlgefühl.
Der größten Glücksgefühle, die man haben kann. Wenn man merkt, dass man Leute...
Ja.
Eben indem man sie nicht körperlich berührt, aber trotzdem über einen ganz großen Raum mit einem Ton. Wenn man sieht, dass die Leute kommen auch nach dem Konzert und sagen, du hast da an der einen Stelle was gespielt. Das ist zum Beispiel für mich immer ein viel schöneres Kompliment, als wenn sie sagen, oh super, Wahnsinnskonzert, toller Pianist. Aber wenn einer kommt und sagt, da an der Stelle, an der 22. Minute, die eine Note, die du gespielt hast, die hat mich berührt. Das ist ein unfassbares Glücksgefühl.
Das heißt natürlich auch, böses Wort in dem Zusammenhang, aber es setzt natürlich eine grundsätzliche Ehrlichkeit voraus. Ja. Weil deswegen ist es ja manipulierbar. Deswegen gibt es ja so viele schlechte Musik, weil man natürlich genau weiß, wie kann man das manipulieren? Wie kann man Gefühle vortäuschen. Wer will schon einen vorgetäuschten Orgasmus? Wer will das?
Ohne dass das böse wäre. Also in der klassischen Musik gab es natürlich ein bestimmtes Repertoire, also zumindest in der Romantik dann, um Gefühle auf eine bestimmte Art und Weise zu erzeugen. Also ganz platten Wechsel von Dur zu Moll oder so. Ich meine,
klar, da gibt es natürlich gewisse Kniffe, gewisse Tricks, wie man was machen kann. Aber die sind ja, sagen wir mal, wenn wir ein Album aufnehmen, wir wissen natürlich, wie wir das arrangieren. Wir arrangieren das dann natürlich jetzt nicht extra hässlich, damit es natürlich keiner kapiert oder keiner gut finden kann. Aber die Ehrlichkeit in dem Moment, wo man spielt und sich komplett ausliefern, sich auf die Bühne stellen und offen sein und wirklich an dem Abend bereit sein, mit dem Publikum eine Verbindung einzugehen und mit vor allen Dingen auch mit den Musikern, die auf der Bühne sind, nicht mehr groß zu denken. Gerade in dem neuen Scorsese-Film wird Keith Richards gefragt, was er denn denkt auf der Bühne. Ich denke gar nichts, ich fühle nur noch.
Ich habe mich ja immer gefragt, also ich meine, ich habe das ja eher, mache das ja ständig. Für mich wäre das neu oder fremd. Ich habe mich immer gefragt, wie schafft man das denn jeden Abend, also wenn ihr auftretet, tatsächlich in diese Stimmung zu kommen und dieses Gefühl zu haben und dann auch rüberzubringen.
Ist eine Erwartung, die Leute haben. Die kommen ja, um deine Musik zu hören. Und du kannst denen nichts vormachen. Das ist das, was du eben ansprichst. Du wirst konfrontiert damit, dass in dem Moment, wo du spielst, die glauben es dir oder die glauben es nicht. Und ich will, dass die mir das glauben. Also muss ich auch loslassen. Gehe auch mal ans Risiko. Passieren manchmal noch irgendwelche Sachen, die... Kann schon mal sein. Aber du musst einfach aufmachen.
Du musst aufmachen, wenn dich so ein paar tausend Leute erwartungsvoll angucken, kommst du nicht auf die Idee, jetzt irgendwie dich auf eine Couch setzen zu wollen und Zeitung zu lesen. Dann willst du natürlich auch was transportieren und dann musst du deine Gefühle auspacken. Dann musst du die Hosen runterlassen und wenn die Leute das dann schlecht finden, dann können die dich auch sehr verletzen, aber dieses Risiko muss man einfach eingehen.
Ne? Jetzt könnte ich auch sagen, und das ist ja auch gesagt worden, also was ich transportieren will zum Beispiel, ist eine politische Message oder überhaupt irgendein, ideologischer Inhalt.
Ja, die ist aber nur dann wirklich ehrlich, wenn ich es auch ehrlich meine. Wenn ich in diesem Fall eine politische Message weiterbringen will, über meine Lieder oder über meine Musik, die ich spiele, dann kann ich das nur erreichen dadurch, dass ich ehrlich bin. Und ich glaube, dass Menschen, sobald sie Musik machen, egal wer das ist, ehrlich sein müssen. Es gibt nichts anderes, als ehrlich zu sein. Man spielt und man hat gar keine andere Wahl. Man drückt sich selbst aus, ohne die Möglichkeit, sich zu verstellen. Man kann sich nicht verstellen. Und das ist das Tolle, das ist auch das, was er meint. Man steht vor dem Publikum und dann kann man nur noch ehrlich sein und sagen, jetzt spiele ich. Und es kann auch mal sein, dass was schief geht, aber das ist eben ehrlich.
Ja. Was machst du, wenn du einen schlechten Tag hast?
Dann bin ich natürlich nicht sehr gut gelaunt oder bedrückt oder wie auch immer, wie schlecht der Tag, je nachdem, wie der schlechte Tag war. Aber ich denke, das gehört dazu, wie alles, was im Leben passiert, was uns hier und da Probleme bereitet. Ja, nicht nur die Musik, leider, sondern auch viele andere Dinge, die viel schlimmer sind. Musik ist das Beste, was wir haben.
Und die Gefühle, die kann man ja genauso ausdrücken. Ja. Man kann ja auch die nicht so positiven Gefühle so ausdrücken, dass sie andere Leute berühren und ihnen was mitgeben.
Weiß ich. Also ich möchte nur daran erinnern, dass es ganz viele Konzerte in allen Bereichen von klassischer Musik gibt, wo Leute vielleicht gerade irgendeinen Schicksalsschlag oder haben wirklich Probleme und gehen auf die Bühne und du fängst im Publikum an zu weinen. Weil du hörst über die Musik etwas transportiert, wie sich dieser Mensch gerade im Moment fühlt. Das ist etwas sehr Intimes, aber in dem Moment auch unfassbar Berührendes, dass man das mitbekommt, wie derjenige sich gerade fühlt auf der Bühne.
So, es geht darum, natürlich, ich will jetzt nicht immer über die Musik aus Marokko reden, aber dieses Trance-Effekt, was wir reden die ganze Zeit eigentlich darüber, unbewusst, aber du bist nur ein guter Künstler, nur wenn du deine Leute, die zuhören, in eine andere Lage versetzen kannst. Durch deine Ehrlichkeit, dadurch, dass du natürlich dich hingibst. Natürlich geht es gar nicht um dich an dem Moment. Es kommt von irgendwoher und geht durch dich. Und hoffentlich kommt das an. In dem Moment, wo das ankommt, dann hast du dein Publikum in eine andere Lage versetzt. Das ist genau dieses urauthentische Gefühl, was die Musik eigentlich an sich hat. Weil die nicht hier zu Hause ist. Eigentlich Musik kommt nicht aus dieser Welt.
Also, wenn du als Songwriter hingehst und schreibst einen Song über einen politischen Inhalt, dann musst du schon in dem Moment die Verantwortung, musst du der Verantwortung bewusst sein, über was schreibe ich hier eigentlich? Ist das etwas, was mich wirklich berührt? Weil der Text fällt mir natürlich nicht an einem Abend des Konzerts ein. Aber ich muss in dem Moment, wo ich anfange, an dem Stück zu arbeiten,
muss ich wissen, ist das wirklich etwas, was mich so beschäftigt, dass ich an nichts anderes denken kann? Oder ist das nur was, was ich mir, weil das nächste Album muss gemacht werden und da brauchen wir doch noch ein Thema, was bestimmt gerne genommen wird. Und es wird nur dann ein guter Song, wenn es etwas ist und auch in dem Moment umgesetzt wird oder möglichst zeitnah an dem Moment, wo es einem eingefallen ist. Also wenn ich in Argentinien an einem Denkmal stehe, an einem Kriegerdenkmal, das für den Falklandkrieg, und es mich in den Wahnsinn treibt zu sehen, wie mit diesem Kitsch da nächste Kriege vorbereitet werden, mit einem solchen Kriegerdenkmal. Diese Wut muss ich verarbeiten in einem Text. Und selbst wenn ich keine Musik da habe, dann muss ich den Text aber schreiben, während ich diese Wut noch spüre.
Wir reden ja gleich nochmal über das Stück. Wir hören jetzt, was los mit der Stadt. Worum geht's da?
Naja, viele der Songs, die ich geschrieben habe für das neue Album, sind auf Reisen entstanden. Und dieses Stück ist entstanden vergangenen Jahr Ostern, mit meiner Frau und meinen Töchtern nach langer Zeit wieder in New York war und eigentlich zum ersten Mal wirklich für länger als eine Zwischenlandung in dem New York nach dem 9/11. Und das war schon anders. Ich habe viele Freunde in New York und es handelt so von dieser Verwirrung. Von dieser Verwirrung, was hat sich in dieser Stadt eigentlich getan? Was ist hier los? Irgendein merkwürdiges Gefühl.
Über New York ist unheimlich viel geschrieben, getextet und gesungen worden. Über die Lichter, das Leben, die Liebe in New York. Die Taxis, die Hektik, den Hudson River, Manhattan. Ganze Hymnen auf New York sind entstanden, die man im Jazz ebenso findet wie im Pop. Nicht nur von Frank Sinatra, bekannt natürlich, sondern auch zum Beispiel von Frank Zappa mit Titties and Beer und Cruising for Burgers. Bruce Springsteen, mit dem Wolfgang Niedecken auch schon auf der Bühne gestanden hat. New York von John Lennon, zahlreiche Rap-Songs natürlich. Und dann natürlich Perlen wie New York State of Mind. Ein Song 1976 komponiert von Billy Joel, der dann endlos gecovert worden ist. Ein Lied, das sich wie eine Ode auf eine verlorene Liebe anhört. Und ich glaube, damit hat auch der nächste Song ziemlich viel zu tun. Was ist los mit der Stadt?
Street Lafayette, Drusserin et Soho Edward, fades in the stock und die ganze Nacht durch, der übliche Krach, wie jede Nacht, Chaos im Kopf und nicht wirklich groß mir. Auch zu jemand. Rewind und ab und zu stopp. Und natürlich warum man sie da. Und mich gefragt, was los mit der Stadt? Was los mit dem Land? Was los mit Manhattan? Was los mit der Babylon? Da die Chicans. Wir sind ja verkehrt. Wir sind ja verdreht. Was immer passiert ist, die passen nicht hierher. Die Clairvoyants. Taxi am Airport, der Tunnel ist siebenmal länger als uns. We live on a target, said Tony, der hiesig naivisch getrunken. Und einiges gewundert, war wieder von Arroganz. Von Paranoia regiert. Doch wer der Mensch gedacht, hat er sich dermaßen verliebt. Für lauter Gier, was los mit der Stadt? mit dem Land? Was los mit Manhattan? Was los mit dem Babylon? Leidische Gans. Wir sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Immer passiert es, die passt nicht her, die Klebrians. Man glaube das nicht, wenn man nicht sieht. Wir sind hier verkehrt. Wir sind jetzt verdreht. In Babylon, da ist die Gans. Wir sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her, die klebt mir aus. Was los mit der Stadt?
Und falls Sie sich jetzt fragen, was war das da gerade? Von wem haben die das abgeschrieben und dann ins Kölsche übersetzt? Die Antwort ist ganz einfach. Der Song stammt von Wolfgang Niedecken aus dem neuen Album Radio Pandora, das in wenigen Tagen erscheinen wird, genau am 16. Mai. Und eigentlich sind es auch zwei Alben, nämlich eins Plugged und eins Unplugged. Wolfgang, wie ist denn der Song entstanden?
Na, es geht ja erstmal bei uns in der Regel so los, dass einer meiner Mitstreiter, in dem Fall unser Keyboarder, der Michael Nass, mit einem Song ankommt, den er auch schon provisorisch betextet hat und sagt, ich habe hier was, vielleicht fällt er dazu einen Text ein. Nun liefern die alle ziemlich stramm ab. Helmut, Werner liefert ab und ich selbst schreibe auch noch Musiken. Und dann hast du diese wunderbare Schlaraffenland-Situation. Du kannst dir den Song nehmen, der dir am meisten durch den Kopf geht und der dann auch auf Dauer vielleicht hoffentlich zu so einer Art Ohrwurm wird. Und mit dem Song läufst du durch die Gegend und überlegst, was könnte dazu passen? Wovon handelt der eigentlich? Das ist die Frage. Wovon handelt diese Musik, die ich da habe? Und in dem Fall war es ein bisschen tragisch, weil unser Pianist und Keyboarder frisch verliebt war und eigentlich dachte, er hat eine wunderschöne Musik für ein Liebeslied geschrieben. Und
wär's auch, so klingt's ja auch.
Ja, ja, und er war, glaube ich, im ersten Moment geschockt, als ich mit diesem Text ankam. Aber ich glaube, dass das Lied deswegen wirkt, wenn auf diese wunderschöne Musik jetzt auch noch ein ausgedachtes Liebeslied kommt, wo man dann nur alles reintut, alle Zutaten, die zu einem ordentlichen Liebeslied gehören, ich glaube, dann wird er irgendwie so übersüßt und dann geht es nicht mehr.
Ja, der Text hat ja mit Terrorismus zu tun, mit der Veränderung der Stadt, 9-11.
Ja, also das hat sich dann wirklich in New York so verdichtet. Ich bin mit dieser Musik im Kopf durch die Gegend gelaufen und habe das auch dann so empfunden. Ich bin Anfang der 70er Jahre als Kunststudent in New York gewesen und habe bei Larry Rivers, das war der große Maler der Beat-Generation, gewohnt und New York ganz, ganz intensiv wahrgenommen. Eine chaotische Stadt, auch eine sehr harte Stadt, aber nie eine klebrige Stadt. Mhm. Und nach diesem 9-11 hat sich das für viele meiner Freunde, die ich dann wieder getroffen habe, irgendwo hin entwickelt, dass man merkte, sie wollen da eigentlich gar nicht mehr sein. Es ist die die Schere zwischen Reichtum und Armut klafft ungeheuer weit auseinander. Die Kriegsgewinner des Irakkrieges können so lange Stretch-Limos gibt's gar nicht, um auszudrücken, wie oben sie jetzt sind. Und trotzdem überall diese Angst, diese klebrige Angst vor dem nächsten Anschlag. Kurz vorher auch dann von John Updike dieses Buch gelesen, Terrorist. Deswegen auch dann diese Zeile, der Tunnel ist 7-mal länger als sonst.
Weil die Angst ihn länger macht.
Ja, weil die Angst ihn länger macht. Nur Gott sei Dank ist ja noch nichts passiert. Aber diese Angst liegt über allem, diese Kleber.
Ich habe den ja zum ersten Mal gehört bei euch im Studio. Das ist ein absoluter Ohrwurm. Also seitdem ich das Ding gehört habe, habe ich es irgendwie im Kopf und habe es viel gehört auch seitdem. Was macht den Song gut? Weil ihr findet ihn ja auch gut, so als Jazzer.
Mir ist gerade, wo ihr davon sprach, dass das ja ursprünglich die Melodie für ein Liebeslied war. Ich glaube, das ist auch von dir eine Liebeserklärung an das New York, was du in Erinnerung hast. Also es hat tatsächlich auch was mit Liebe zu tun. Denn du hast deine Gedanken darin verdeutlicht. Und ich glaube, da ist so viel Liebe für diese Stadt drin, dass es auch eine Liebeserklärung, aber keine für eine Frau, sondern für eine Stadt und für eine unheimlich tolle Stadt, finde ich übrigens genauso.
Was ich glaube, dass man auch gerade durch diese Melodie und dieses Melancholische, wenn man das mitsingt, kann man sich wirklich in diese Stimmung vielleicht sogar besser reinversetzen in den Text, den du geschrieben hast. Also wenn du jetzt ein völlig aggressives, eine aggressive Musik dahinterlegt hättest, dann wäre es schon wieder sehr platt und aufdringlich gewesen. Ich glaube, dass man sich einfach so viel besser hineinversetzen kann in deinen Text, den du geschrieben hast.
Also das Klischee lautet doch, wenn man einen Popsong macht, braucht man, abgesehen von den berühmten 3 Akkorden, vielleicht sind es dann 4 oder 5, braucht man halt nur die paar. Wenn ihr einen Jazzsong schreibt, braucht ihr naja manchmal 20, 30 Harmonien in so einem Song. Macht es das automatisch besser?
Nicht unbedingt. Das kann genauso gut sein, dass es überladen ist und viel zu konstruiert ist, weil es eben so viele Verschiedenheiten beinhaltet, die dann also der Musik eigentlich nur schädlich sind. Und da glaube ich, da kann man aber keine Norm machen. Man kann nicht sagen, ein Stück mit wenig Harmonien ist besser als ein Stück mit viel Harmonien.
Man darf es vor allen Dingen nicht werden.
Ja. Das sollte man nicht bewerten, sondern man sollte einfach das, was man macht, und das kommt ja wieder die Ehrlichkeit, von der wir vorhin schon gesprochen haben, ins Spiel, die ist beim Komponieren und beim Texten genauso, die ist genauso vorhanden. Wenn er nicht so gedacht hätte, so tief gedacht hätte, wäre der Text garantiert nicht so gut geworden. Weil das Gefühl, was er da reinlegt, er kann das Gefühl verdeutlichen. Und das finde ich so toll. Und das ist bei uns eigentlich auch, wenn wir Musik machen und wir spielen. Und er spielt so wunderbar, er spielt ja sowieso so wunderbar Klavier. Und er macht bestimmte Akkorde und entdeckt plötzlich für sich, mein Gott, ist das schön. Und das hat man ja manchmal, ist das denn überhaupt von dir? Das habe ich auch schon, das haben wir alle schon erlebt. Nicht, dass man sagt, das kann unmöglich von mir sein, das ist so wahnsinnig gut. Und dann sucht man unter Umständen danach, man schreibt sich das schnell aus und überlegt, wo könnte ich das schon gehört haben? Und dann denkt man rauf und ab und plötzlich stellt man fest, das ist anscheinend tatsächlich von dir. Und da ist man natürlich enorm glücklich und das steigert das Ganze noch und da kann was Gutes bei rauskommen.
Ich finde vor allen Dingen auch diese Wertung mit Quantität, wie du eben sagtest, mit mehr Akkorde, wird das dann besser. Ich bin sogar jemand, der fast umgekehrt denkt. Mhm. Ja. Wenn man es weniger hat und sparsamer hat, hat man auch viel mehr Möglichkeiten, in dem Moment diesen Song zu interpretieren, wie wir das eben gemacht haben. Wir haben ja die Stücke in unserem Falle zum ersten Mal gespielt. Ja. Und wir sehen die Akkorde und wir lassen uns einfach davon leiten und spielen irgendetwas, improvisieren etwas dazu. Und die Möglichkeit ist natürlich viel größer, je sparsamer so ein Song angelegt ist, wenn es total überfüllt ist. Und dann kommt auch wieder die Ehrlichkeit ins Spiel. Selbst in unserem Fall, wo es Stücke gibt mit 24, 25, 26 Akkorden, da merken wir, dass der 25. eben genau der war, der zu viel war, der das Stück kaputt gemacht hat.
Was macht's für dich aus, Ron?
Also da bin ich einer, da mache ich nicht sehr viel Gedanken darüber. Ich habe das Stück einfach das erste Mal im Studio natürlich gehört, weil ich habe auch da, ich wurde eingeladen von Bab, Wolfgang Niedecken und den Jungs, dass ich mit aufnehme und in dem neuen Album von Bab. Und das erste Gefühl, als ich das gehört habe, auch im Studio, als auch hier war es noch stärker, weil wir live spielen, weil wir hier organisch was zusammen tun. Natürlich, ich kann nicht über die Einzelheiten reden, sondern die Leichtigkeit hat mich sehr berührt. Und natürlich man liebt das als Musiker, wenn man hinter einem Frontmann steht, als Begleitmusiker, dass derjenige, der singt, über einen schönen Inhalt, das hofft man sich als Musiker, als Begleitmusiker. Und in diesem Fall hat alles gestimmt, natürlich die Melodie, die Leichtigkeit und der Text. Und da kann man nur sich ganz geben und das genießen.
Also oft wird ja festgestellt, was gut oder schlecht ist, jedenfalls öffentlich festgestellt durch sowas wie die Grammy-Verleihung. In diesem Jahr hat Amy Winehouse war sie für 6 Grammys nominiert, 5 hat sie dann bekommen. Beste Pop-Single des Jahres, bestes Gesangsalbum, beste weibliche Gesangsdarbietung, bester neuer Künstler, bester Song des Jahres. Nach Los Angeles durfte sie nicht, wegen der bösen Drogen. Die haben die gebürtige Londonerin dort nicht haben wollen. Vor wenigen Wochen kam dann tatsächlich der Absturz. Aber was wichtiger ist, ist, dass ernste Musikkritiker ja schon lange vor dem Absturz und vor allen Dingen lange bevor die Verkaufszahlen hochgingen, gesagt haben, das ist die einzig wahre Fortsetzung von Motown mit heutigen Mitteln. Trotzdem stellt sich die Frage, inwiefern ist das eigentlich kalkuliert gewesen? Inwiefern kann man das planen? Also ein Leben, das jetzt schon so wirkt wie verfilmt, und davon hat übrigens auch ihr Video Back to Black was. Achten Sie mal auf die zahlreichen Tattoos, die Piercings und übrigens auch auf die Stimme. Also 5 Grammys, egal wer da jetzt drüber geurteilt hat. Das Urteil ist erstmal toller Song, tolle Stimme und so weiter. Seht ihr das auch so?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Absolut.
Also was macht den Song gut?
Das ist ja jetzt eine Nummer, die unheimliche 60s-Flair hat. Mhm. Und das ist ja auch toll produziert. Das ist so old-fashioned produziert. Das ist so der alte Sound, den man 60er, Anfang 70er Jahre hatte. Halt alles, was in den 80ern falsch gemacht worden ist, findet hier nicht statt.
Ja. Ja.
Und sie hat eine unglaubliche Stimme. Also das ist schon wirklich ein Sound, der ganz besonders ist und was ganz Spezielles ist. Mhm. Und ich halte es auch für absolut authentisch, was sie da macht. Und die hat natürlich um sich herum, nehme ich an, einfach einen sehr guten Beraterstab, der das Ganze kanalisiert und dafür sorgt, dass das auch jeder bloß mitbekommt, dass die toll ist.
Ja, das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie wirklich so ist. Ja. Weil sie setzt sich ja nun wirklich wohltuend von diesen ganzen Tussen-Musik ab. Diese ganzen Mädels, die alle versuchen, Mariah Carey zu sein. Und einen mit diesen ganzen MCM-Teilchen auf die Nerven gehen und mit ihrem ganzen Sekretärinnen-Look. Und da kommt eine daher, die schon alleine so dahinsetzt bei diesem Videodreh, in dem Outfit und damit einfach Working Class ist. Das ist vergleichbar ich gehe jetzt wirklich dann nochmal zurück in die 60er, wie die Stones daherkamen und sich nicht einplanen lassen.
Und was ist mit dem ganzen Image? Ich meine, es hat ja gedauert, bis der Verkauf zum Beispiel anlief. Das hat ja wirklich gedauert. Das hat ja erstmal überhaupt nicht funktioniert. Die Plattenfirma war enttäuscht. Und mein Gefühl war, je mehr also über sie als Person gesprochen wird, also Drogen und schräges Leben und so weiter und so fort, umso mehr lief das dann im Laufe der Zeit.
Ja, das hat man dann verfolgt. Wir haben das auch verfolgt, klar. Da ist was, das klingt unglaublich amtlich. Das war ging direkt durch und dann allerdings ist aber schon einiges von gemacht und dann kam wieder was. Es kommt ja immer wieder was. Stand heute noch in der Zeitung.
Das ist wahrscheinlich das, den Bond-Soundtrack. Das ist das Schlimme, das ist, möchte ich fast sagen. Mittlerweile haben die das vielleicht als Rezept entdeckt, diese Frau hochzupuschen. Mhm. Und das ist eigentlich schade, denn sie ist eine wirklich großartige Künstlerin. Sie hat, also ich habe ja gerade gesagt, als wir das hörten, ich habe noch nie jemanden gehört, der so ergreifend auf einem Ton rumsingen kann. Sie hat das war ja unglaublich, was sie da gesungen hat. Wie sagtest du gerade, was ist sie? Sie ist eine Mischung aus
Billie Holiday und Janis Joplin.
Ja, das ist da irgendwo drin. Dieses Rauhe, dieses Gebrochen, aber trotzdem dieses Klare, diese wunderbare Stimme. Und es ist einfach schade, dass diese Frau jetzt, einerseits hat sie dadurch einen grandiosen Erfolg, aber andererseits sollte das nicht zu einem Rezept werden, dass man auf diese Weise Künstler hochpusht, indem man möglichst sie in Skandale treibt, vielleicht sogar. Nicht, dass man sagt, hier, guck mal, die hat das und das schon wieder gemacht. Das hat sie da ein Tattoo und da einen Ring durch die Nase und was weiß ich. Und deswegen ist sie noch viel schlimmer und was sie alles gemacht hat. Und die Leute lesen das nur in dieser oberflächlichen Welt, die ja immer oberflächlicher wird. Man sieht ja nur noch Leute mit Handys rumlaufen und Musik hören, die austauschbar ist. Während das hier ein Stück ist, was so einmalig und so eindringlich ist. Ich würde sagen, genauso eindringlich wie dein Song, den wir gerade gespielt haben. Und da muss ich sagen, das wäre schade, wenn die Musikindustrie sich dieses als Beispiel nimmt und da anfängt, mit Künstlern so umzugehen.
Vielleicht könnte man auch wieder die Chance nutzen, diese Authentizität wirklich zu nehmen, als Chance für die Musik. Ja. Denn es war ja früher so, als es die ganzen technischen Hilfsmittel nicht gab. Das heißt zum Beispiel Digitalschnitt. Da waren einfach Fehler drauf. Da war, wenn einer eben ein bisschen anders gesungen hat, das war so auf Platte. Ja, man hat da deswegen aber auch früher eine Platte gekauft, weil man gesagt hat, oh, das ist ein bisschen anders, das gefällt mir, das möchte ich haben. Und das macht man heute nicht mehr. Heute muss alles mit Digitalschnitt fein sauber gemacht werden. Und wenn man eine CD kauft oder eine Platte kauft, gibt es ja heute auch den anderen Spruch. Früher hat man gesagt, oh, super Sänger, super Musiker, super Instrumentalist. Und wenn man es heute kauft, sagt man als erstes, oh, toll produziert. Ja, ja? Ich meine, das ist eigentlich diese Umkehrung.
Ja. Ihr habt euch Perfect Day noch ausgesucht zum Schluss. Mich würde noch gern interessieren, warum ist das so ein toller Song?
Also zunächst mal war das, als er damals erschienen ist, ein Song, den ich Lou Reed überhaupt nicht zugetraut hätte. Er ist natürlich auch ungeheuer missverstanden worden. Es ist eine unglaublich schöne Musik, eine schöne Melodie. Es sind übrigens deutlich mehr Akkorde in dem Song als bei anderen Lou Reed-Songs. Aber deswegen ist er nicht toll. Aber er legt eine ganz falsche Fährte. Er legt die Fährte, Liebeslied, wir beide haben einen wunderbaren Tag, den perfekten Tag verbracht, sind im Zoo gewesen, sind im Park gewesen, haben noch einen Film zusammengeguckt und es war so ein fantastischer Tag und die Spur ist falsch. Die angesungene Person ist Heroin. Also er singt die Droge an und in dem Film, wie heißt er, Trainspotting kommt die Musik auch drin vor und da ist sie natürlich richtig benutzt worden.
Also 1972 ist das Ding erschienen und zusammen mit Take a Walk on the Wild Side auf dem Transformer-Album. Zu Lou Reed gibt es eine Menge zu sagen. Er ist in New York geboren, gründete mit John Cale zusammen die berühmte Band Velvet Underground, bei der im Hintergrund natürlich Andy Warhol mitmischte. Lou Reed kommt aus einem konservativen jüdischen Elternhaus, wurde übrigens, weil er aufsässig war, erklärtermaßen homosexuelle Fantasien hatte, von seinen Eltern in psychiatrische Behandlung gegeben. Und das hat man damals, wie üblich, mit Elektroschocks therapiert. Nach der Trennung von Velvet Underground kamen dann die eigenen Alben. Transformer war das zweite. Er arbeitete mit David Bowie zusammen, zog nach Berlin und ab dann wird's kompliziert. Er war einer der ersten Künstler, der versuchte, sich gegen Plattenknebelverträge zu wenden, ausgestiegen ist. Und wie hat er das gemacht? Indem er ein künstlerisch sehr anspruchsvolles Album geschrieben hat, das nur noch aus Gitarrenfeedbacks bestand. Das war Metal Machine Music. Wir also hören jetzt Perfect Day, Wolfgang hat es schon gesagt, 72 erschienen, 96 dann die Neuauflage Perfect Day. Der Song sozusagen zum Drogenerfolgsfilm Trainspotting. Und in diesem Song beschreibt Lou Reed eben nicht nur was Schönes auf der Oberfläche und romantische Liebe, sondern eben auch Heroin.
just a perfect day. Drink sangria in the park. But later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. But later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just leave me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. On our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Gone to read just what you saw. You're gone to read just what you saw. You're gone to read just what you saw. To read just what you saw.
Super. Das war die erste Ausgabe der musikalischen Gespräche bei Skobel. Ich danke nochmal meiner Studioband. Frank Chastenier am Klavier, Manfred Schof, Trompete, Helmut Krumminger, Gitarre, Wolfgang Niedecken, Gitarre und Gesang, Werner Kopal, Bass und Rani Krieger, Percussion. Weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Da gibt es auch diesmal CDs zu gewinnen, zum Beispiel 3x For You von Frank Chastenier mit Till Brönner. Dann Jazz al-Arab von Rani Krieger mit der WDR Big Band und das neue Album von Bab, das ja in wenigen Tagen am 16. Mai erscheint. www.dreisat.de/skobel. Ihnen noch einen schönen Abend und das hier ist unser nächstes Thema in der kommenden Woche.
Wir leben nicht nur in einer komplexen Welt, wir sind selber Teil dieser Komplexität. Doch was erkennen wir davon? Was haben Tsunamis, Klimawandel, Finanzkrisen gemeinsam? Gibt es universale Muster? Revolutioniert die Komplexitätsforschung die Wissenschaften? Komplexität in Skobel am 15. Mai.